Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns ja immer in einer vierteiligen Podcast-Serie mit einem Überthema. Diesmal ist es die Nationalratswahl, ihre Ergebnisse, die wir beim letzten Mal behandelt haben, und insbesondere die denkbaren oder möglichen oder wahrscheinlichen Auswirkungen, wo wir uns heute irgendwie damit beginnen werden zu beschäftigen, an die Mikros für euch irgendwie zu diesem unheimlich wichtigen Thema für unser aller Zukunft, Sanheit.
Marlies.
Alexander.
Günni.
Und Alex, ja, was ist die erste Auswirkung? Natürlich immer die erste Diskussion nach einer Nation.
Seit wann hast du Alex?
Ich habe Axel gesagt.
Nein, das macht du hast nichts. Alex gesagt.
Weil sechs, dann bin ich irritiert, weil der Alex neben mir sitzt irgendwie und immer Alexander sagt irgendwie. Und dann, aber ist wurscht, da mal Schmäh führen irgendwie. Ist immer total lustig bei dem Wahlfest der SPÖ gestern am Abend. Hat man ein Genosse, den ich schon sehr lange kenne, irgendwann einen WhatsApp-Chat gezeigt, wo irgendwer gefragt hat, gibt es diesen Axel Magnus wirklich? Also ich frage mich seither selber, bin ich ein Geist oder sonst was, manche behaupten ein Mythos irgendwie, aber ja, es gibt mich wirklich, es spricht hier keine künstlich generierte Stimme einer KI. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ja eine der ersten Diskussionen, die auch von den Massenmedien angeheizt, nach jeder Wahl sofort gestellt wird, wie wenn es keine wichtigeren Themen gäbe, wie politische Auswirkungen, ist die Frage nach möglichen Koalitionen. Jetzt gibt es ein paar mögliche Koalitionen. Die meisten sind, glaube ich, relativ offensichtlich. Für uns ist viel wichtiger, wie jetzt, haben die jetzt ein Mandat, zwei Mandate, drei Mandate, fünf Mandate mehr, wie man braucht für die Mehrheit im Nationalrat, was ja eigentlich ein österreichisches Spezifikum ist, dass die Regierung immer auch Mehrheiten im Parlamenten hat. In zig Ländern gibt es permanent Minderheitsregierungen. Aber die viel entscheidendere Frage ist, was würde welche Koalition für Auswirkungen auf uns haben, auf die vielen, auf die breite Masse, auf die Arbeiterinnenklasse. Und die Koalition, die auf jeden Fall die stärkste Mandatsmehrheit hätte, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wo das endgültige Wahlergebnis noch nicht da ist, aber ich glaube kaum, dass es noch große Verschiebungen geben wird, außer vielleicht ein Mandat in die oder in die Richtung, die mit Abstand eben, wie gesagt, stärkste Mandatsmehrheit hätte, zum dritten Mal in der Geschichte dieses Landes, die Regierung des Sozialabbaus und Rassismus, nämlich Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz, egal in welche Richtung, oder die Einheitspartei FPÖ-VP, wie es der Andi Babler in einer Fernsehdiskussion so schön gesagt hat.
Wir wissen ja, was passiert, wenn eine rechte Regierung an der Macht ist, ne? Das haben wir schon in der Ersten Republik gesehen und das haben wir ganz in der jüngsten Vergangenheit gesehen mit den schwarz-blauen Regierungen oder der kurz-blau Regierung oder wie die auch immer, türkis waren sie, ne? Türkis-blaue Regierung, die ja alle immer mit Bomben und Granaten krachen gegangen sind. Aber bevor sie das getan haben, haben sie immer unpackbar viel kaputt gemacht. Und sie haben, wir erinnern uns an die Pensionsreform, an die Besteuerung der Unfallrenten. Und wir erinnern uns daran, dass mit der Pensionsreform ganz plötzlich Frauen, kinderlose Frauen, die mitversichert waren bei ihrem Ehemann und nicht gearbeitet haben, keine Versicherung mehr gehabt haben. Und dann war das Argument, na, ist egal, wenn der Mann sich das leisten kann, dass seine Frau zu Hause bleibt, obwohl sie keine Kinder hat, dann wird er hoffentlich so viel Geld haben, dass er sie versichern kann. Ne? Und das ist vollkommen an der Realität natürlich vorbeigegangen, das Ganze. Und es sind so Dinge, die sind halt so ganz normal geworden. Ne? Wir erinnern uns an die Ambulanzgebühren, oder? Wo sie dann gesagt haben, ja, die brauchen wir, damit die Gesundheit weiterhin bestehen kann und die Krankenhäuser und die Krankenkasse und so weiter und so fort. Und ist dann gekippt worden. Und sie haben die erste Pensionsreform haben sie ja wieder zurückgeschmissen. Ne? Bei der zweiten waren sie dann gescheiter. Aber es ist so viel kaputt gemacht worden. Wir haben 10 Lohnnebenleistungen, Kürzungen gehabt, die, von denen kein einziger Euro bei den unselbstständigen Erwerbstätigen auch gekommen ist. Und dann auf der anderen Seite haben wir eine enorme Teuerung. Und dann sagen sie, na, wir streichen jetzt so Lohnnebenleistungen, das heißt weniger Pension, weniger Geld für Arbeitslose, weniger Geld für die Sozialversicherung und so weiter. Und ja, müsst ihr es halt jetzt selber zahlen. Ja, vor was?
Also ist es eine Lohnkürzung in Wirklichkeit.
In Wirklichkeit ist es eine Lohnkürzung.
Weil es nämlich keine Nebenleistung ist, sondern ein Teil von unserem Lohn. Nur genau, ein Teil von unserem Lohn, den wir halt nicht in Geld kriegen.
Ja.
Oder nur indirekt in Geld kriegen, weil es halt der Brutto-Brutto-Teil ist, der direkt überwiesen wird. Sondern es ist ein Teil von unserem Lohn, den wir in Form von Sachleistungen im Falle der Fälle kriegen. Genau. Ich kann zum Arzt gehen, ich kann ins Krankenhaus gehen.
Also, und
das ist der derzeit, ich rede vom derzeit noch funktionierenden System irgendwie.
Es funktioniert
jetzt schon. Ich kann tatsächlich älter werden, ohne dass ich noch arbeiten muss, irgendwie, bis mich in die Gurben einbracht und 100.000 andere Sachen.
Aber der
bis hin zur Wohnbauförderung oder zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs.
Aber der Punkt hier an der Stelle ist, mögliche Koalitionen, deren Kosten, die auf uns zukommen könnten. Ja, jetzt sind wir in der Vergangenheit, was schon alles gemacht wurde. Und wenn wir jetzt zwischen den Zeilen von dem, was Sie im Wahlkampf alles erzählt haben, lesen, was Sie real eigentlich machen wollen, dann müssen wir ganz klar sagen, dass weder die Freiheitlichen noch die ÖVP oder die NEOS in einer Regierung überhaupt was machen dürften, wenn es nach der breiten Arbeiterklasse, der breiten Klasse der Pensionistinnen und Pensionisten, der Arbeitslosen oder sonst wem geht. Weil alles, was die in Zukunft wollen, ist nichts, was wir im letzten Wahlkampf richtig verkaufen konnten.
Ja, jetzt ist aus.
Die FPÖ hat im Wahlprogramm eindeutig drinnen stehen, länger im Erwerbsleben bleiben, das heißt später in Pension gehen.
Der hat Kickl, die Bierpartei auch drin gehabt, nur für die noch immer nicht kapiert haben, dass das eine neoliberale Bande ist.
Ja, ja.
Für die Unterbrechung,
der Kickl, Alex. Der Kickl hätte gern, dass die damals Gies, jetzt Haushaltsabgabe abgeschafft wird und im gleichen Atemzug sagt er möchte, dass mit dem, was Haushaltsabgabe ist, alternative Medien gefördert werden. Also
super.
FPÖ TV, und da sehen wir eigentlich, wo wir hinkommen. Wir kommen dorthin, was wir in Ungarn leider nicht hören, weil wir es nicht hören können, weil der Orban das geschafft hat, was der Kickl eigentlich vorhat, dass langsam die öffentlichen Medien abgeschafft werden, Einheitsmedien, so wie er es zwar nennt, das ist übrigens ein
rassistischer
System, ein Nazi-Ausdruck, aber das hätte er gern. FPÖ TV soll dann die Leute bespaßen.
Kriegen wir dann eigentlich ein Tonstudio finanziert als alternatives Medium für unsere Podcasts?
Das glaube ich nicht, dass das machen wird.
Na, weil er ja auch ganz, ganz klar gesagt hat, dass er über Fördergelder natürlich auch nachdenken will und dieses linke Gesocks, dass er permanent Millionen bekommt in Kultur oder sonst irgendwo, der nicht förderungswürdig ist.
Ja, aber er hat ja auch gesagt, es muss eine Meldeliste geben für linksorientierte LehrerInnen.
Nein, links hat er nicht gesagt, sondern nicht System. Konforme
Lehrerinnen. Okay. Ja, ich habe das so verstanden. Ich mein, du hast natürlich vollkommen recht, Göni. Was ist da dazwischen rausgekommen? Weil als Archivarin sammle ich das alles mit. Ne? Und es war eine enorme Inhaltslehre in Wirklichkeit. Und da ist einmal kurz die Köst aufgetaucht. Und dann ist die Lohnnebenleistungen senken. Natürlich, das ist ganz wichtig für die Unternehmen. Und weil sonst in dieser Rezession werden wir das nie überleben. Natürlich braucht es mehr Förderungen für die Unternehmen. Und dann ist natürlich sofort die Kurzarbeit wieder aufgekommen. Die Kurzarbeit ist ein hervorragendes Tool, aber wenn es notwendig ist und nicht, weil jemand falsch kalkuliert hat, ne, in einem Unternehmen. Und dann die Bildungskarenz, das wollten sie ja schon in der letzten Regierung, die Bildungskarenz entweder verschärfen oder am besten gleich ganz abschaffen, weil wer braucht schon Fortbildung. Und es sind so viele so Kleinigkeiten, die halt dann wieder aufgeblitzt haben dazwischen, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, warum springt die SPÖ oder wir als Sozialdemokratinnen da nicht drauf an? Warum sagen wir das nicht? Schaut's, die wollen euch das wegnehmen, die wollen euch die Bildungskarenz wegnehmen, die wollen euch, die wollen, dass die Arbeitgeber weniger Lohnnebenleistungen zahlen, von denen ihr nichts habt. Warum sind die nicht angesprungen?
Also warum wir nicht angesprungen sind, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich kann dir sagen, warum Wählerinnen und Wähler darauf nicht reagieren, wenn du mit Argumenten kommst. Und ich habe das vor Jahren, also wie wir Schwarz-Blau 1 zum ersten Mal hatten, bei T-Mobile in der Technik gesehen. Und das war eine Klientel, die zu dem Zeitpunkt zwischen 4.000 und 8.000 Euro brutto verdient hat. Und denen hat diese Schwarz-Blaue Regierung sehr klar erklärt, sie sind die Mittelschicht, die das Land am Leben hält. Und das ist etwas, was in Schwarz-Blau 1 in Köpfe reingekommen ist, in österreichische Köpfe reingekommen ist und bis jetzt noch immer drinnen ist. Die Leute verdienen jetzt ein bisschen mehr, sind teilweise noch Abfertigung alt und glauben echt, dass sie dieses Land am Laufen halten und dass es nur daran liegt, dass die Sozialschmarotzer aus dem Ausland unseren Staat ruinieren. Ja? Und da kannst du mit realen Argumenten nicht dagegen ankämpfen, weil die haben ihre Schweizer Frankenkredite gehabt, die sie dann umschulden mussten. Die haben ihre ein, zwei Autos, die sie finanzieren, wo natürlich der Verbrenner, der muss jetzt bleiben, ja, mhm, weil wir fahren ja mit dem jeden Tag in die Arbeit, weil die Öffentlichen, die sind ja nicht gewährleistet, dass sie da irgendwie kommen, weil die Roten, die haben ja die ÖBB vernichtet. Und da sind Argumente im Hintergrund, die kannst du mit Fakten de facto nicht mehr widerlegen, weil das so verwurzelt ist in den Köpfen. Und brutal gesprochen, da muss wirklich eine Generation aussterben und wir müssen hoffen, dass wir es bei den Jungen irgendwo wieder schaffen.
Ja, aber das werden wir nicht schaffen, weil wir ja keine Vorfeldorganisationen haben. Keine gescheiden.
Das ist genau die Krux an der ganzen Geschichte. Ich verstehe es sogar irgendwie, dass uns viele Leute das nicht glauben, weil wir haben jahrzehntelang irgendwie, und das hat schon unter Kreisky begonnen, sogar unter einer Alleinregierung irgendwie, haben wir mitgespielt irgendwie bei Sozialabbau und bei dem Rückbau eines solidarischen Staates. Und wie sollen uns die Leute das jetzt glauben, dass wir es jetzt anders machen werden?
Ja, aber wir müssen ja verteidigen, also die Reste zumindest verteidigen.
Gibt er ja total recht, irgendwie das verteidigen und gleichzeitig müssen wir aber in die Offensive gehen irgendwie, nämlich für einen Sozialausbau statt für einen Sozialabbau sein. Nur glaube ich halt, dass wir dieses Glaubwürdigkeitsproblem nicht mit der Diskussion lösen werden, gehen wir jetzt in eine Regierung oder gehen wir in keine Regierung, sondern wir müssen einfach tagtäglich mit den Menschen gemeinsam daran arbeiten, diese Dinge zu erkämpfen oder zu verteidigen, egal, beides in Wirklichkeit. Glaubwürdigkeit ist sehr schnell verspült und dauert ewig, bis man es aufbaut irgendwie. Der FPÖ ist das wurscht, weil die brauchen nicht glaubwürdig sein, weil die sind ja die Antisystempartei und brauchen nur gewählt werden irgendwie, weil man halt auf die anderen sauer ist irgendwie. Denen ist es völlig wurscht. Die verspüren ihr Vertrauen irgendwie und dann kommt wieder irgendeine andere Gaga-Regierung irgendwie, dann sind sie vielleicht ab Jahr oder ein bisschen schwächer und in der nächsten sind sie wieder stärker irgendwie. Weil die Systemparteien wieder bewiesen haben, dass sie scheiße sind. Und tatsächlich sind ja die meisten Parteien scheiße.
Na, aber ich habe mir das angeschaut. Wir haben ja jetzt im Wahlkampf diese Hochwasserkatastrophe gehabt. Ne? Und da hat es ja wirklich im wahrsten Sinn des Wortes normalsterblichen Menschen, die sicher einen Mörderkredit auf ihr Haus haben und aufs Auto und was weiß ich, was alles und voll strugglen, im wahrsten Sinn des Wortes alles weggeschwemmt. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut, was tut jetzt wer? Ja, also von diesen Parteihainis. Und da hast du gesehen, der Nehammer steht neben der Mikl-Leitner und nickt. Okay, er nickt. Er verspricht Millionen und so. Und dann denkst du so, ich habe gedacht, die brauchen ein Sparpaket. Was jetzt? Millionen oder Sparpaket? Oder was tun wir jetzt? Und dann haben wir dann daneben, dann hat der Kickl, der aus seinem Haus außer, in Burkersdorf wohnt der, ne? Der ist ja untergegangen ist, aus seinem Haus außer irgendwelche, es gibt keinen Klimawandel, erzählt. Und der Einzige, der hands-on war, war der Andi Babler, der in der Feuerwehruniform draußen gestanden ist und die Leute geholfen hat.
Ja, aber das ist also bezeichnend dafür irgendwie, wie ernst genommen die FPÖ wird. In Wirklichkeit ist es die Leute wurscht, was die sagen, weil bevor sein Haus angesoffen ist, hat der Kicklinger ein Foto gepostet, ah, ich mache gerade einen Waldspaziergang im Regen irgendwie, während in halb Niederösterreich die Leute abgesoffen sind und manche im wahrsten Sinn des Wortes leider verreckt sind irgendwie. Und er macht einen lustigen Regenspaziergang irgendwie. Aber sagt mir nicht besser, ich würde gerne die Diskussion noch von Schwarz-Blau ablenken, weil Schwarz-Blau, Blau-Schwarz, das ist mal so ein Sozialabbau, kann nichts Gutes bedeuten, da sind wir uns einig. Gleichzeitig gibt es einen unheimlichen Druck innerhalb der Sozialdemokratie, gerade aus dem gewerkschaftlichen Flügel. Wir müssen unbedingt wieder in eine Regierung, weil außerhalb einer Regierung, das ist Mist und da kann man gar nichts erreichen. Vergessen dabei alle gerne, irgendwie wann haben wir wahrscheinlich die größte Errungenschaft seit 1945 durchgesetzt, nämlich die 40-Stunden-Wochen. Von der 45 auf die 40-Stunden-Wochen, ich habe jetzt zwei Sachen zusammengetan. Da waren wir nicht an der Regierung. Das war 1969.
Ja, aber da gab es erstens einmal schon seit 1945, seit 1955 hat es zumindest einen Beschluss gegeben, dass es eine Arbeitszeitreduzierung geben muss. Und es gab das SPÖ-Volksbegehren, das über 800.000 Leute unterschrieben gehabt haben. Und du darfst jetzt ja die ÖVP von 1969 jetzt nicht mit der Nehammer-Partei vergleichen. Also das sind komplett verschiedene
absolut.
Sachen.
Ja? Es bleibt die Tatsache, wir haben es durchgesetzt, wie wir nicht an der Regierung waren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Ja, aber das ist
Punkt.
Sehr kurz gegriffen. Sehr kurz gegriffen.
Was halten wir von einer SPÖ-Regierungsbeteiligung? Zumindest zwei SPÖ-Landesvorsitzende haben sich heute ausgeklärt und gesagt, keine Regierungsbeteiligung.
Welche zwei?
Ludwig und Doskozil.
Also ich finde das echt cool, wenn das passiert, unter der Voraussetzung, dass da wirklich zuerst der Regierungsauftrag an den Kickl geht und alle ihm sagen, gescheißen. Dann sollte der Auftrag an einen Nehammer gehen und alle sollten ihm sagen, geh scheißen. Und dann sollte der Auftrag an den Andi Babler gehen und der sollte eine Regierung machen mit all den anderen dreien außer dem Kickl als Bundeskanzler. Ja, und das wird es leider nicht geben. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass wir mit einem abstinkenden Kogler und den Grünen, die auch am Boden liegen, wenn man es genau nimmt, eine Regierung machen sollten. Als Dritten und mit den Neos sowieso nicht, weil Neos, Türkise und Sozialdemokratie ist eine Verlustpartie, da braucht man immer aufstehen.
Und ich glaube, das wird der Kickl gestärkt.
Ja. Hm. Bei jeder Regierung, die ohne Kickl kommt, wird der Kickl gestärkt werden.
Und so schlimm das für uns alle ist, vielleicht sind die 5 Jahre läuternd.
Ich hoffe mir keine 5 Jahre.
Jetzt nein, nein, 5,5 Jahre reichen vollkommen. Aber
nach Ibiza kommt Mallorca.
Ja, genau. Nein,
ja. Und ich habe es jetzt absichtlich also gesagt. Okay.
Und ich glaube auch eine Regierungsbeteiligung wird die SPÖ zerreißen. Noch zusätzlich.
Also
außer vielleicht im Grünen seinen Wunschvorstellung, dass er praktisch der Regierungsbilder ist.
Ja, aber das wird es nicht spielen. Ich glaube, also nach vielen, also nach einer Nacht lang drüber nachdenken, bin ich zum Schluss gekommen, dass die SPÖ einfach keine Oppositionspartei ist. Da haben sie keine Kultur dafür, das kennen sie nicht. Ja, sie können nicht den Finger drauf halten. Und jetzt haben sie den Jan Kreiner, den einzigen, der da noch wirklich überall den Finger reingehalten hat, den wollten sie jetzt dann auch nicht mehr im Nationalrat haben. Und ich glaube, also wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, so sehr ich den Herrn, die ÖVP und den Herrn Nehammer nicht mag, aber mir, also bevor wir Neuwahlen haben, ja, weil dann fährt das heim, dann ist mir lieber, wir haben eine Schwarz-Rot-Grüne. Bloß nicht mit den Neos, weil mit den Neos gehen wir ja, unter, so wie du sagst.
Das wird die ÖVP nicht zulassen.
Nein, nicht.
Mit den Grünen.
Nein,
die werden die Neos nicht haben wollen, weil ja, das wäre ihre Richtung.
Ja.
Und ich glaube, das, also
es ist interessant, die Option Neuwahlen habe ich noch gar nicht überlegt, gebe ich zu, weil es sehr unüblich wäre für Österreich, gleich mal Neuwahlen. In anderen Ländern gibt es ja oft 5 Wahlen in 2 Jahren oder so, wenn man keine Regierung zusammenbringt. Ich glaube, Rumänien und Belgien waren da jetzt solche Fälle. Also ich bin ja aus Prinzip gegen jede Koalition mit bürgerlichen Parteien irgendwie, weil man da einfach prinzipiell immer seine Prinzipien verraten muss. Und das spüren die Leute und das merken die Leute. Wohingegen man sehr wohl seine Prinzipien in der Opposition treu bleiben kann, wenn man nicht glaubt, dass Politik nur im Parlament stattfindet, sondern wenn man endlich wieder das wären, was, wie die SPÖ groß geworden ist, nämlich tatsächlich als soziale Bewegung im weitesten Sinn, mit den Teilorganisationen von der Wiege bis zur Bahre, aber auf die Straßen in Arbeitskämpfe und so weiter. Unabhängig von dieser sehr prinzipiellen Position, glaube ich tatsächlich, dass uns nach diesem Wahlergebnis, selbst wenn nur ein kleines Plus rausgekommen sollte, bringt uns eine Koalition um. Dann können wir beim nächsten Mal froh sein, wenn wir nicht bei 15 oder bei 10% herumkundeln. Das ist die Realität irgendwie. Weil dann nimmt uns überhaupt keiner mehr irgendwie ernst. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, der Günni will nur einen Satz sagen.
Aber das werden wir im dritten Teil danach ganz, ganz gut reden.
Das ist genau der Punkt, auf den ich eingehen wollte, liebe Hörer und Hörerinnen. Das ist schon der Ende unseres zweiten Teils. Im dritten Teil werden wir uns damit beschäftigen, was für Schlussfolgerungen ziehen wir für die Sozialdemokratie, was für Lehren sollte eigentlich die SPÖ aus dieser Wahl ziehen. Wir sind wie immer gespannt auf eure Rückmeldungen und Kommentare zu unserem Podcast. Die könnt ihr auf unserer Website auf widerstand.at hinterlassen oder uns einfach eine Mail schreiben an kontakte@widerstand.at. Unseren Podcast findet ihr auch auf der Website, auf die ganzen Podcatcher. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn er euch so gut gefällt, dass ihr ihn selber weiterverbreitet. Und am allermeisten freuen wir uns, weil eins ist ganz sicher, in der nächsten Zeit wird es notwendig werden, einige massive Kämpfe zu führen in dem Land, wenn wir uns bei dem einen oder anderen treffen und gemeinsam politisch aktiv sein. Und in dem Sinn verbleiben wir wieder mit einem herzlichen Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.